Hallo und herzlich willkommen im Glücklich-Schwanger-Podcast. Mein Name ist Dr. Johanna Heinrich. Ich bin Frauenärztin mit Spezialisierung in der Geburtshilfe und helfe dir dabei, dass du eine gesunde, sichere und glückliche Schwangerschaft erlebst. In diesem Podcast erhältst du alle wichtigen Informationen, wie du endlich leichter und stressfreier schwanger wirst und darüber hinaus, was du in deiner Schwangerschaft beachten solltest, damit du und dein Baby rundum gut versorgt seid. Sollten also die Themen Kinderwunsch und Schwangerschaft besonders spannend und wichtig für dich sein, dann höre hier jede Woche in eine neue, interessante Folge rein und melde dich gerne für ein persönliches Kennenlernen auf www.johannaheinrich.de an. Ich freue mich auf dich. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Podcast-Interview, in dem ich mit Dr. David Magerwall über die Refertilisation sprechen möchte. Du fragst dich jetzt vielleicht, bitte was? Refertilisation ist ein operativer Eingriff, wo man nach der Sterilisation versucht, die Fruchtbarkeit wiederherzustellen. Vielleicht hast du ja auch die Folge letzter Woche gehört, in der wir mit Dr. Ingo von Leffern über die Sterilisation und Refertilisation der Frau gesprochen haben. Solltest du das nicht gemacht haben, hör da unbedingt nochmal rein. Heute folgt also nun Teil 2 dazu, wo wir uns diesem Thema beim Mann widmen möchten. Dr. David Magerwall ist Urologe und spricht heute also mit mir über die Sterilisation und Refertilisation des Mannes. Dr. Magerwall wird über mögliche Risiken aufklären, aber auch über die Aussichtschancen der Wiederherstellung der Fruchtbarkeit beim Mann und wie hoch die Raten an erfolgreichen Schwangerschaften nach der Refertilisation sind. Also viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, David Magerwall. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist, denn heute wollen wir uns mal ein bisschen mit den Männern beschäftigen. Und zwar konkret um die Sterilisation. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Podcast. Und in diesem Zusammenhang, ja, erstmal herzlich willkommen. Und vielleicht magst du dich als allererstes einmal vorstellen.
Hallo, ja, ich bin David Magerwall. Bin Urologe seit jetzt fast 17 Jahren, decke, glaube ich, mehr oder weniger die gesamte Urologie ab, operativ, konservativ, und freue mich total, bei deinem Podcast dabei zu sein, was für mich heute Premiere ist, der erste Podcast, an dem ich teilnehmen darf. Habe mich vorher natürlich ein bisschen auch mit deinem Projekt beschäftigt und darf dir gratulieren. Das ist sicherlich was total nötig ist. Ich als junger Vater habe ja auch schon eine Schwangerschaft durchlebt, sozusagen. Und tatsächlich gab es bei uns auch die ein oder andere Frage, die so in einem normalen, glaube ich, in einer normalen Arzt-Patienten-Beziehung zu kurz kommt.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür,
dabei zu sein.
Ja, großartig. Ich freue mich auch sehr. Fangen wir doch einfach mal direkt mit dem Thema an. Also wir wollen uns heute um das Thema Sterilisation beim Mann näher beschäftigen. Was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Sterilisation?
Die Sterilisation sozusagen die Unterbindung der Fruchtbarkeit beim Mann. Technisch bedeutet das, dass wir ja zwei Hoden haben, die im Hodensack liegen. Im Hodensack befindet sich aber natürlich noch vieles mehr, nämlich zum Beispiel die Aufhängung der Hoden. Und in dieser Aufhängung findet sich dann auch der sogenannte Samenleiter. Das ist ein ganz dünner Schlauch, der eben ein Teil des Spermas, nämlich die Spermien selbst, also die im Sperma enthaltenen Zellen, vom Hoden Richtung Harnröhre transportiert, wo sie dann im Rahmen einer Ejakulation, also eines Samenergusses, quasi aus der Harnröhre herausgeschleudert werden. Und bei der Sterilisation selber werden jetzt über einen kleinen Schnitt, jeweils auf der linken und der rechten Seite von etwa so einem Zentimeter, werden sozusagen die unteren Anteile dieses Samenleiters, der ist total lang, glaube ich, 60, 70 Zentimeter lang und wickelt sich so im Körper irgendwo auf. Aber die Teile, die im Hodensack liegen, die suchen wir dann auf über den kleinen Schnitt, durchtrennen die, entnehmen meistens noch ein kleines Stück. Das hat unter anderem auch rechtliche Gründe, dass man nämlich nachweisen kann, dass man den richtigen Strang durchtrennt hat, weil man könnte nämlich auch Gefäße durchtrennen und glauben, das ist der Samenleiter. Das ist tatsächlich gar nicht so undenkbar, wie man sich das vielleicht als Patient vorstellt. Und dann unterbindet man die, macht das, diese kleine Eröffnung näht man wieder zu und dann ist der Eingriff an sich beendet. Mhm. Allerdings bedeutet das nicht, dass der Mann direkt danach schon Sterilität erreicht hat, sondern es braucht so circa 3 Monate oder 20 bis 30 Ejakulationen, bis dann tatsächlich keine Spermien mehr im Ejakulat sind. Und das bedeutet eben nebenbei auch, dass der Mann sehr wohl weiter ein Ejakulat hat. Also es kommt eine Flüssigkeit tatsächlich beim Samenerguss raus, denn die Spermien machen wahrscheinlich nur so circa 5% vom Ejakulat aus. Der Rest ist so eine Art Trägerflüssigkeit, in der die schwimmen. Und um das zu kontrollieren, machen wir tatsächlich dann nochmal ein oder besser zweimal ein sogenanntes Spermiogramm, also untersuchen das Ejakulat unter dem Mikroskop und schauen, dass da keine Spermien mehr sind. Und auch erst dann ist der Mann steril und auch erst dann kann man auf andere Verhütungsmethoden verzichten.
Das heißt, ihr empfehlt direkt nach so einer Sterilisation noch für 3 Monate weiterhin zum Beispiel mit Kondom verhüten oder dass die Frau verhütet?
Genau, und eben mindestens ein Spermiogramm. Nicht? Das ist ganz wichtig, weil es gibt A, die Möglichkeit, dass man tatsächlich das falsche Röhrchen durchtrennt hat. Oder dass anatomische Anomalien vorliegen. Zum Beispiel haben wir neulich jemanden zugewiesen bekommen, der trotz Sterilisation noch fertil war, also noch zeugungsfähig und auch ein ganz normales Spermiogramm hatte. Und der hatte dann tatsächlich auf der rechten Seite einen doppelt angelegten Samenleiter. Also ganz spannend und auch sehr selten, nicht? Aber das muss eben sein, eine entsprechende medizinische Kontrolle, bevor man dann wirklich sozusagen ungeschützten Verkehr haben kann, beziehungsweise die Partnerin auf Kontrazeption verzichten kann.
Nochmal zum Eingriff selbst. Ist das in einer lokalen Betäubung möglich oder ist das eine Vollnarkose?
Genau, ist in der Regel eine lokale Betäubung, ist in der Regel ein ambulantes Setting. Das heißt, man muss nicht im Krankenhaus übernachten. Ganz wichtig für die meisten Männer, es ist eine Selbstzahlerleistung in der Regel. Das heißt, man muss so je nach Arztexpertise zwischen 400 und 600 Euro einrechnen. Genau, da ist dann allerdings in der Regel auch schon die Nachkontrolle und das Spermiogramm bei den allermeisten Kollegen mit enthalten.
Und dieses Spermiogramm macht ihr dann wahrscheinlich auch nach 3 Monaten erst oder so, ne? Dass auch wirklich eine Zeit vergangen ist. Und erst wenn ihr da seht, da ist nicht ein Spermium nachweisbar, erst dann gebt ihr Entwarnung und sagt, ab jetzt ist das möglich, dass man ohne zusätzliche Verhütung Geschlechtsverkehr hat.
Genau, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nach 3 Monaten ein Spermiogramm machen und das 14 Tage später nochmal wiederholen. Und erst wenn beide negativ sind, würden wir dem Patienten entsprechend empfehlen, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Ansonsten würden wir tatsächlich auch nochmal das Präparat nachuntersuchen, ob es wirklich Samenleiter ist. Nicht? Das behalten wir bei uns in der Pathologie. Genau, das hat eben unter anderem den forensischen Grund, dass wir tatsächlich für das Kind haften. Wenn eine Frau schwanger wird, dann sind wir mit im Boot.
Dann müsstet ihr sozusagen Unterhalt zahlen.
Ganz genau.
Genau, das ist bei uns genauso. Wenn eine Frau, wir machen es ja auch so, dass wir auch Teile vom Eileiter entfernen, den auch eben zum Pathologen geben, auch zum Nachweis. Man hat hier tatsächlich die Sterilisation gemacht und auch da, wenn die nicht erfolgt ist und man womöglich dann doch nicht das korrekt gemacht hat, dann muss man genauso auch als Gynäkologin Unterhalt zahlen.
Ja, das Schöne bei dem Eingriff, glaube ich, im Vergleich zur weiblichen Sterilisation, wenn man das so sagen darf, ist, dass natürlich der Hoden und der Samenleiter extrem exponiert liegen. Also wir kommen da sehr, sehr einfach ran, liegen ja im Hodensack, sind gut und einfach zu erreichen. Man muss eben nicht durch die Bauchhöhle vorgehen und tief in den Körper eindringen. Und seit Jahren eben neben dem klassischen Schnitt als Zugang sozusagen zum Samenleiter gibt es auch die sogenannte No-Scalpel-Vasektomie. Da wird die Haut nur ganz leicht angeritzt und dann aufgedehnt Und das ist noch mal ein bisschen schonender als mit dem kleinen Schnitt. Und ich glaube, auch die Nebenwirkungen, gerade die akute Schmerzen, sind da ein bisschen reduzierter. Wobei ich glaube, auch der klassische Eingriff durchaus tolerierbar ist, sowohl was Schmerzhaftigkeit anbelangt nach der OP, als auch was die Nebenwirkungen anbelangt. Die sind extrem selten.
Da wären wir bei einem Punkt, was sind denn mögliche Komplikationen bei so einer Sterilisation?
Also zum einen natürlich die klassischen Komplikationen jeder OP. Wenn man irgendetwas aufschneidet, kann es bluten und es kann nachbluten, es kann Blutergüsse geben. Die Hodensackhaut ist ja eine relativ schlaffe Haut, das heißt, die bildet relativ oder gibt relativ wenig Widerstand. Da kann es also sehr leicht zu größeren Blutergüssen kommen, vom Prinzip her. Es kann natürlich zu Infektionen kommen, zu Wundheilungsstörungen und dann aber auch zu ganz spezifischen Nebenwirkungen oder Komplikationen. Eine Komplikation, die ganz unerwünscht ist, oder zwei, sind einmal, dass es zu einer Rekanalisierung kommt, also über einen Fistelgang wieder eine Verbindung zwischen den beiden durchtrennten Samenleiterteilen entsteht und dadurch dann auch wieder Fertilität natürlich, also genau wieder der Grundzustand erreicht wird. Und das sogenannte Post-Vasektomie-Syndrom, was sehr selten ist. Ehrlich gesagt, trotz 17 Jahren urologischer Tätigkeit habe ich das erste Mal einen Patienten vor einem Jahr gesehen. Das sind relativ starke chronische Schmerzen im Bereich des Hodensacks. Und teilweise gehen die erst weg, wenn man sozusagen eine Refertilisierung wieder durchführt, also die Samenleiter wieder miteinander verbindet.
Also da, nur um das einmal verständlich zu machen, das bedeutet, dass dann nach diesem Eingriff, warum auch immer, anhaltende, dauerhafte Schmerzen auftreten. Und die kann man nur rückgängig machen, indem man die Enden wieder aneinander näht, um sozusagen den Ursprung wiederherzustellen.
Genau, so ist es. Wobei das nicht erste Wahltherapie wäre. Wir würden natürlich erstmal eine ganz klassische Schmerztherapie machen, nach einem Stufenschema schauen, ob wir den Patienten schmerzfrei kriegen, den Schmerz durchbrechen. Häufig, wenn das passiert ist, kann man das dann wieder auflösen, die Schmerztherapie, und der Patient bleibt schmerzfrei. Aber wenn es nicht anders geht, werden dann die Enden wieder aufgesucht und miteinander verbunden.
Wie viele Männer entscheiden sich denn für eine Sterilisation? Hast du dazu Zahlen?
Das musste ich tatsächlich auch erstmal recherchieren und es ist erstaunlich, ich hätte es weniger geschätzt, 30.000 bis 50.000 pro Jahr für eine Sterilisation durch.
In Deutschland.
In Deutschland. Und jeder Zehnte allerdings wird dann wieder eine Refertilisierung anstreben oder wünscht sich die, also wird gern wieder von dem OP-Ergebnis zurücktreten, ne, was ich auch tatsächlich total unterschätzt habe und jetzt erst in der Recherche für den Podcast draufgekommen bin.
Das ist tatsächlich, das finde ich auch sehr spannend. So hoch hätte ich die Zahlen jetzt auch nicht geschätzt. Was bedeutet das denn? Oder du hast jetzt schon gesagt, man kann eine Sterilisation wieder rückgängig machen. Kannst du da nochmal drauf eingehen, was man da genau macht und wie da auch die Erfolgschancen sind, dass dann tatsächlich der Mann wieder fruchtbar ist?
Also, es ist so, dass das ein viel, viel komplizierterer Eingriff ist als die Sterilisation selber. Man darf sich vielleicht erstmal anatomisch vorstellen, dass dieser Samenleiter so in etwa 3 bis 5 Millimeter im Gesamtdurchmesser ist. Das ist das Innenleben, also wenn man sich es mal wie einen Gartenschlauch vorstellt, einen ganz kleinen, also der Hohlraum in dieser Leitung nur 0,3 bis 0,5 Millimeter ist. Man muss also ganz exakt nähen, damit man den nicht verschließt mit der Naht. Und die OP beginnt eigentlich ähnlich wie die Sterilisation. Man benutzt den alten Schnitt in der Regel, eröffnet den wieder, sucht diese beiden Enden auf, befreit ihn ein bisschen vom umgebenden Gewebe. Und dann ist es so, dass man tatsächlich in der Regel ein Mikroskop in den OP mitnimmt und dann unter dem Mikroskop mit ganz feinem Nahtmaterial, was man kaum mit dem normalen Auge ohne Vergrößerung sehen kann, eben die beiden Enden wieder zusammennäht. Und es muss eben so fein sein, weil eben das sogenannte Lumen, also der Innenraum dieses Samenleiters eben so eng ist, muss das ganz exakt und präzise genäht werden. Und da darf man mit Folgendem rechnen. Also die Durchgängigkeit für Spermien liegt ungefähr bei 90%. Wie fruchtbar man dann ist, hängt tatsächlich davon ab, wie lange die Vasektomie her ist. Wenn die ungefähr so im Bereich 3 Jahre oder weniger durchgeführt wurde, dann liegt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, eine Schwangerschaft auslösen zu können mit dem Ejakulat, bei 75%. Aber schon zum Beispiel 15 Jahre her, so ein vergleichbarer, längerer Zeitraum, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 30%.
Woran liegt das?
Das liegt an der Spermienqualität, die eben tatsächlich doch abnimmt, je länger die Vasektomie eben her ist. Und ein anderer Einflussfaktor auf eben die Schwangerschaft ist natürlich auch die Biologie der Frau tatsächlich. Nicht?
Also ja, wie klar.
Die Frau, das ist immer ganz wichtig, ist ein partnerschaftliches Ereignis.
Ja.
Und dementsprechend muss es eben auch mit berücksichtigt werden. Ist auch tatsächlich Selbstzahlerleistung und kostet je nach Setting, und jetzt müssen sich, glaube ich, alle mal festhalten, zwischen 2.000 und 6.000 Euro. Darf ja der Operateur relativ frei wählen, natürlich im Rahmen Gebührenordnung und so weiter. Und dazu würden dann tatsächlich noch die Krankenhauskosten kommen, denn es ist eine deutlich andere Präparation. Man wird den Patienten gern noch 1-2 Tage beobachten in der Klinik, einfach um Hämatome zu vermeiden. Und man kann sich ja vorstellen, jede Wundheilung besteht ja aus Vernarbung letzten Endes, dass wenn man so einen ganz dünnen Kanal wieder zusammennäht, dass wenn man Pech hat, die Narbe nach innen wächst und es wieder zum Verschluss kommt. Mhm. Also das ist möglich.
Also ich höre raus, die Resterilisation, also Refertilisation eher gesagt, das Rückgängigmachen der Sterilisation ist sehr viel aufwendiger. Es ist kein ambulanter Eingriff mehr. Es ist sinnvoller, dann vielleicht 2-3 Tage im Krankenhaus zu bleiben. Es gibt das Risiko, dass Narben sich bilden, dass die Spermienqualität sowieso schon durch die durchgeführte, vielleicht schon länger stattgehabte Sterilisation schlechter ist. Dass man sich auf jeden Fall im Vorfeld darüber Gedanken machen sollte, macht dieser Eingriff Sinn oder nicht? Welche Alternativen oder gibt es denn Alternativen für ein Paar, das jetzt eben sagt, naja, vielleicht ist das ein Mann, der irgendwie eine neue Partnerin hat und jetzt sich entschlossen hat, ist ja meistens dann der Grund, wir wollen jetzt doch noch ein Kind, meine ursprünglich abgeschlossene Familienplanung hat sich jetzt eben doch gewandelt. Was gibt es denn vielleicht außer der Refertilisation für Möglichkeiten für einen Mann, wenn es darum geht, dann doch nochmal den Kinderwunsch zu erfüllen?
Wenn es aus dem eigenen Erbgut kommen soll, sozusagen, gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, ebenfalls über einen kleinen Schnitt am Hodensack, also wir sind wieder beim Operieren, Gewebe aus dem Hoden zu entnehmen, das unter dem Mikroskop zu untersuchen, Spermien oder die besten Spermien, die man dann findet, eben zu asservieren, also aufzubewahren. Und dann im Rahmen einer wie auch immer gearteten künstlichen Befruchtung sozusagen in die Partnerin einzubringen. Via naturalis, also auf natürlichem Weg, ist ohne die Refertilisierung natürlich keine Schwangerschaft mehr auslösbar, sodass das eigentlich der einzige Weg ist. Wobei man sagen muss, dass das jetzt nicht unbedingt klassisch ist. Diese Hodengewebsentnahme mit Spermien aufsuchen unter Mikroskop ist eher bei Patienten, die in irgendeiner Form andere Störungen der Fertilität haben, ne? Zum Beispiel grundsätzlich eine zu schlechte Spermienqualität, wo man eben im normalen Ejakulat gar keine Spermien mehr findet, wo man hoffen darf, dass die zu einer Befruchtung der Eizelle führen, sondern man wirklich unter dem Mikroskop da die besten raussucht und es dann verwendet für eine künstliche Befruchtung. Das wäre also eine Ausnahme sozusagen.
Also es wäre so ähnlich wie im Rahmen einer sogenannten ICSI, wo man so eine intrazytoplasmatische Befruchtung durchführen würde, wo man eben im Falle des, ne, natürlich, dass der Samenleiter intakt ist, der Mann nicht sterilisiert ist, aber eben das Ejakulat so schlecht, die Spermienqualität so schlecht, dass man sich da bewusst eben unter dem Mikroskop die besten raussucht. Das ist im Grunde das Vergleichbare.
Genau. Also wie gesagt, nicht der Klassiker für Patienten, die eigentlich schon sterilisiert sind. Da wird man, glaube ich, immer eine Vasostomie, so wird die Refertilisierung in medizinisch genannt, bedeutet nichts anderes. Von den Wortteilen her ist, dass man eben die beiden Gefäße oder die beiden Leitungsenden wieder zusammennäht. Das ist absolut der Klassiker. Das kann man natürlich an verschiedenen Stellen machen. Man kann den Samenleiter mit dem Samenleiter verbinden. Wir testen in der OP tatsächlich auch die Durchgängigkeit. Bei uns wird das in der Form gemacht, dass wir einen ganz feinen Draht in den Samenleiter führen und gucken, ob der frei durchgeht sozusagen. Nach 50 Zentimetern ungefähr oder 60, 70 weiß man, dass man auf jeden Fall in der Harnröhre angekommen ist. Wenn der Draht dann also vorführbar ist, dann ist es frei. Wenn nicht, wird man eben noch mal ein bisschen mehr Samenleiter entfernen und zur Not, wenn zum Beispiel an dem kürzeren Ende, also Richtung Hoden, verengt ist, einfach den Samenleiter an den Nebenhoden nähen. Sozusagen. Eine Tubulovasektomie. Und das sind nochmal Varianten dieser Technik letzten Endes, aber am Ende läuft alles auf selbe hinaus. Der Kanal muss frei und wiederhergestellt sein und das ist der Klassiker in jedem Fall.
Das heißt, in dem Fall, ein Partner hat eine neue oder ein Mann hat eine neue Partnerin, möchte jetzt nochmal Kinderwunsch erfüllen, dann würde man immer versuchen, auf dem operativen Wege erstmal eine Refertilisation durchzuführen.
In der Regel schon. Ich glaube, das ist das, was die allermeisten Paare sich wünschen. Zumindest wenn ich die in unserer andrologischen Sprechstunde sehe, dass das eben eine Befruchtung auf natürlichem Weg möglich ist. Nicht? Und das gilt es eben gut zu überlegen, wenn man eine Vasektomie macht. Ich glaube, eine Vasektomie hat sehr viele Vorteile verglichen mit anderen kontrazeptiven Methoden. Der sogenannte Pearl-Index, das ist ja im Prinzip die Zahl, die misst, wie viele Frauen schwanger werden bei regelmäßigem Geschlechtsverkehr ungeschützt innerhalb eines Jahres, liegt ungefähr bei 0,1, also eine von 1000. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, vergleichbar mit der Pille irgendwo. Ja. Ja, also durchaus effektiv. Hat im Prinzip wenig Nebenwirkungen. Insgesamt die Problem- oder Komplikationsrate liegt bei unter 5%. Einziges Problem ist eben, und das gilt es gut zu überlegen, ist wirklich die Familienplanung abgeschlossen.
Jetzt hattest du ja eben schon gesagt, die Erfolgschancen sind sehr davon abhängig, wie lange ist die Sterilisation bereits vorher stattgefunden, wie alt ist die Partnerin, mit der man eben dann die Familienplanung umsetzen möchte. Aber wenn das jetzt günstige Bedingungen wären, angenommen, die Sterilisation ist irgendwie 2 Jahre her, die Frau ist Mitte 20, wie hoch ist dann sozusagen, also das ist sonst ein junges, gesundes Paar, sage ich mal, wie kannst du da Zahlen nennen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch eine Schwangerschaft entsteht?
75% in der
Literatur. 75%, das ist ja eine ordentliche Zahl.
Ja, 3 von 4, ne, da kann man mitarbeiten. So. Also es sind schon realistische Erfolgschancen. So. Also das, denke ich, lohnt sich, wenn man wirklich in einer neuen Lebenssituation ist, entweder mit der alten Partnerin oder einer neuen Partnerin, dann denke ich, ist das anzustreben. Klar gibt es da finanzielle Hürden, nicht? Das ist schon, denke ich, eine Hausnummer. Das hat nicht jeder irgendwie im Portemonnaie, nicht? Aber ich glaube, dass bei den Erfolgschancen sollte das Verfahren der Wahl sein.
Zumal ja auch eine künstliche Befruchtung jetzt auch nicht unbedingt die günstigere Alternative wäre. Von daher, das muss man ja auch nochmal abschätzen. Ja. Okay. Was würdest du denn Männern empfehlen, die mit dem Gedanken spielen, sich sterilisieren lassen zu wollen?
Das ist eine super schwierige Frage. Ist, glaube ich, auch immer ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit sozusagen des Mannes, denn es gibt tatsächlich auch berichtete Fälle von depressiven und auch lange depressiven Verstimmungen und Episoden nach Vasektomie. Ich glaube, das lässt sich vorher nicht gut abschätzen, wie sehr einen das psychisch belastet. Ich würde jetzt erstmal so per se sagen, vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit dem Hau drauf des Chirurgen, das belastet gar nicht. Aber halt möglicherweise, und das ist eben in der Literatur relativ gut dokumentiert, ist es eben so. Es gibt keine Faktoren, die uns abschätzen lassen, wer wirklich psychisch darunter leidet oder nicht.
Wobei man da auch sagen muss, es hat keinen medizinischen Grund. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass das eine hormonelle Ursache ist, weil die Hormone sind davon ja überhaupt nicht beeinträchtigt oder beeinflusst, sondern es ist einfach nur das Wissen, ich kann jetzt kein Kind mehr zeugen. Ne?
Genau,
das ist
eine reine psychologische Sache, nichts Körperliches. Auch nochmal gut, dass du das aufgreifst. Die Vasektomie ist keine Kastration.
Ja.
Ja, das wird auch gern mal verwechselt. Das heißt, Die Hoden bleiben an sich intakt. Die Hormonproduktion und auch der Transport der Hormone, die im Hoden gebildet werden, in dem Körper, es ist ja im Wesentlichen geht es da um Testosteron, ist völlig unbeeinträchtigt. Und auch die Erektionsfähigkeit, also die Fähigkeit der Gliedversteifung, ist völlig losgelöst davon und völlig unbeeinträchtigt. Das ist wichtig so. Wir waren ja bei, was würde ich Männern raten? Mhm. Ich würde ihnen raten, das wirklich gut zu überlegen, das partnerschaftlich zu besprechen. Denn ich glaube, Verhütung ist eine partnerschaftliche Sache. Die liegt ja typischerweise, glaube ich, obwohl wir so eine aufgeklärte Gesellschaft sind, noch sehr bei der Frau. Du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich. Mhm. Von daher rate ich grundsätzlich zur Vasektomie, weil ich glaube, die ist in der Summe im Vergleich super nebenwirkungsarm, ist ein einfacher Eingriff und so, aber eben wohl überlegt zur rechten Zeit, will man sagen.
Ne? Ja. Ja, sehr schön. Das hast du nochmal sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, dass die Zuhörerinnen und auch bestimmt deren Partner einen guten Eindruck bekommen haben, sowohl von der Sterilisation als auch von der Refertilisation. Deswegen vielen, vielen Dank, David, an dieser Stelle für deine guten Antworten, deine gute Zusammenfassung nochmal zum Schluss. Also vielen, vielen Dank für deine Expertise und für deine Zeit.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte. War super spannend. Ich habe tatsächlich auch noch mal was gelernt bei der Recherche und hoffe, dass du sehr erfolgreich bist mit deinem Projekt. Einmal für dich, aber weil ich es auch wirklich super spannend, super wichtig finde und deswegen dir alles beglückwünschen darf.
Vielen, vielen Dank. Danke dir, David.
Gerne.
Das war die Folge zum Thema Refertilisation des Mannes mit Dr. David Magerwald. Solltest du zu diesem Thema oder auch eine ganz andere Frage zu deinem Kinderwunsch, deiner Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett haben, dann melde dich gerne bei mir auf meiner Homepage www.johannaheinrich.de für ein persönliches Kennenlernen mit mir an. Dort werden wir alle deine Fragen klären und individuelle Lösungen für dich finden, damit du entweder weißt, was du zu tun hast, damit sich dein Kinderwunsch endlich erfüllt, oder, falls du bereits schwanger bist, nichts verpasst, was für dich und dein Baby wirklich wichtig ist. Ich freue mich auf dich, deine Johanna.